Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin wieder heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Ich grüße dich.
Was ist eigentlich dieser Lockerroom-Talk?
Hello steht für Lochner, KR steht für Krieger und Lockerroom, ja, weil wir die Themen besprechen, die man sonst nur hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Freunden bespricht, weil man sonst gecancelt wird, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass wir uns canceln lassen.
Und wer diesen Podcast hört oder diese Videos schaut, reicher, weiser, glücklicher. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, ich glaube auch.
Wobei, diese Woche sind wir ein bisschen ärmer geworden. Am Montag zumindest,
aber reich an Erfahrung.
Reich an Erfahrung, aber die haben wir ja eigentlich schon genug. Also ich finde, also Börsenerfahrung ist eigentlich schon, man hat es am Montag gemerkt, wir können ja vielleicht mal ein bisschen so Einblicke schildern. Also am Montag, wer jetzt nicht so ganz börsenaffin ist, da hat es richtig gekracht.
Jetzt war der heftigste Einsturz seit?
Ich weiß jetzt nicht, bei DAX, S&P und Co., aber Nasdaq war zwischenzeitlich minus 5,5 und was ja vor allem der Knaller war, Nikkei Japan. Und Topics Japan minus 12%. Das war schon heftig. Das war tatsächlich der heftigste Sturz seit 1987.
Was?
Also das war schon sportlich. Und dann ging es natürlich auch an den anderen Börsen heftig zu. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Montag schon damit verbracht, natürlich unsere Depots zu checken und auch drüber zu diskutieren, was machen wir jetzt. Und das ist ja dann die Kunst zwischen Emotionen, die einen natürlich auch mit Erfahrung packt, dann eben die Erfahrung, die einen ja schon gelehrt hat, ja eigentlich in solchen Situationen, haben wir uns eigentlich schnell darauf geeinigt, muss man eigentlich was tun. Also handlungsfähig bleiben, jetzt nicht alles reinstellen, nicht all in gehen, aber trotzdem, eigentlich muss man was tun.
Ja, es ist voll spannend, weil es war ja auch medientechnisch, hatte man das Gefühl, okay, das ist jetzt sowas super krasses, was es seit Corona oder seit der Finanzkrise nicht mehr gab. Also die Bild-Zeitung war voll. Also die ersten 8 Artikel.
Tagesschau überall.
Also es war überall. Es war so dieses, okay, die Börse crasht. Mich haben Freunde angeschrieben, die sonst gar nichts mit der Börse zu tun haben. Hey, was ist da los? Und das hatte so ein, es roch nach Krise.
Man muss sagen, in der Vorwoche, Donnerstag, Freitag ging es ja auch schon ordentlich runter. Also das, im Endeffekt waren es 3 beschissene Tage in Folge.
Richtig, und ich hatte mich eigentlich auf einen eher entspannten Tag gefreut. Ich war das Wochenende ja mit meinen Jungs weg.
Stimmt.
Leute, es war ja so. Normalerweise drehen wir, da können wir jetzt mal ganz transparent sein, normalerweise drehen wir das Briefing immer freitags mittags.
Mittags, nachmittags. Ja. Wir haben es sogar schon ab und zu mal manchmal Samstag
auch,
früh.
Manchmal auch Samstag früh. Meistens Freitag nachmittags wird gedreht. So. Jetzt war meine Ausnahme, weil einmal im Jahr bin ich mit meinen Jungs irgendwo. So. Und das war diesmal in Holland. Dann habe ich Mario gefragt, komm, lass uns mal Donnerstagabend drehen. So, das haben wir dann gemacht. Das war natürlich ein super Timing, weil am Freitag ging richtig runter. So, ich war aber am Freitag schon in Holland. Dann dachte ich eigentlich, okay, ja, das wird schon sich wieder beruhigen. Montag machst du entspannt, guck morgens aufs Handy, denk mir, scheiße.
Dann ging es richtig los.
So, wir dann kurz telefoniert und gesagt, komm, jetzt müssen wir was machen. Und dann ist ja eine Situation. Und da fällt mir ein Spruch von Mike Tyson ein, der gesagt hat, alle haben eine Strategie, alle haben einen Plan, bisschen V-Schlag in die Fresse bekommen. So, und das hat man, finde ich, schön gemerkt. Ich glaube, die Neo-Broker haben zwischenzeitlich geschlossen, also die haben den Handel eingestellt.
Also angeblich Scalable hat jemand geschrieben, 1,5 Stunden ging nicht, man konnte, mir hat auch ein Kumpel geschrieben, man könne keine Shorts mehr kaufen.
So,
auffallende Kurse wetten.
Wir haben auch, also
Absicherung.
Und die Leute, die mir geschrieben haben, die haben immer nur gefragt, soll ich verkaufen? Also die Angst ist umgegangen und da auch ganz offen. Natürlich, wenn man sieht, wie das Depot ins Bodenlose fällt, zeitweise, gerade einige Aktienpositionen, bei mir jetzt nicht, weil ich ja nur in ETFs investiere, dazu vielleicht gleich mehr. Aber ich kann das schon verstehen und wir waren ja auch nervös. Ist ja nicht so, dass es uns vollkommen egal ist, was dort passiert.
Nee, das ist schon heftig. Also da ist ja dann auch viel Geld zwischenzeitlich weg.
So.
Also das ist ja, ist halt nicht schön.
Aber was haben wir gemacht und woran sind wir quasi kleben geblieben? Wir haben das gemacht, was wir immer predigen. Ruhig geblieben und wenn die anderen ängstlich sind, gierig sein. Und das haben wir beide gemacht, vielleicht da jetzt mehr im Detail und da würde mich auch interessieren, was du dann im Detail gemacht hast, nachgekauft.
Ich hatte die Woche davor schon nachgekauft, da kann man sagen, ein bisschen zu früh, aber ja, gut, weiß man natürlich nicht. Es ging ja auch davor bei den Tech-Aktien, muss man dazu sagen, da geht es ja schon seit Wochen runter. Also da haben wir viele 20-30% verloren, so eine Nvidia, ASML, Taiwan Semiconductor, also da hat es ja einige zerlegt. Und da hatte ich zwischendurch schon mal eingesammelt, gut, dann ging es noch weiter runter. Und dann habe ich am Montag, ja, Amazon stand bei mir auch schon wichtig, keine Anlageberatung, muss man dazu sagen, was ich mache, das mache ich und das ist keine Empfehlung für andere. Amazon angesammelt und auch tatsächlich habe ich bei Nvidia eine Position eröffnet.
Und bislang ist gut aufgegangen, die haben sich jetzt...
Ja, nicht zu früh freuen, nein, also wir sind jetzt natürlich in der Korrektur, also das muss man natürlich sagen, das ist jetzt sicherlich ein bisschen... Ja, eine schwierigere Phase, weil wir natürlich technisch ja, klar, jetzt ein bisschen schwieriger logisch. Dastehen. August, September ist saisonal nicht so gut. Dann haben wir natürlich die US-Wahl. Das wissen viele, dass vor der Wahl oft nicht so gut ist, dass die Vola steigt, dass der September ein scheiß Monat ist. Das wissen auch viele. Also da gibt es viele, die sagen, aber das ist eigentlich auch schon wieder so eine Sache, wenn viele an der Seitenlinie stehen oder viele sagen, ist nicht so gut. Ja. Das ist ja auch schon wieder bekannt. Also dann ist die Frage, kann jetzt wirklich der große Crash kommen, wenn viele vorsichtig sind? Aber die Frage ist natürlich, ob es jetzt sofort wieder 10-20% nach oben geht. Das ist jetzt die Frage. Also ob viele einfach ein bisschen erstmal abwarten.
Was mich echt stolz gemacht hat, wirklich, war, wir haben dann ja noch am selben Abend einen quasi Emergency-Livestream für unsere Beating-Beta-Mitglieder gemacht. Und dort haben wir auch gefragt, und was habt ihr gemacht? Und die haben es uns gleich getan, die meisten.
Die meisten
haben auch nachgekauft. Und das hat mich wirklich richtig glücklich gemacht, weil ich dann gemerkt habe, hey, unsere Arbeit, die zahlt sich aus.
Ja, auf jeden Fall.
Und die meisten waren dann, klar, auch emotional jetzt dann auch vielleicht mal nervös, aber die haben sich dann trotzdem auch auf das wieder besinnt, was wir und auch andere Experten, seriöse Experten, immer wieder sagen. Antizyklisch handeln, wenn es soweit ist. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil da haben mich auch viele, fragen mich immer wieder bei Instagram, Sinan, was machst du, wie legst du an und wie reagierst du? Ihr kennt sicherlich das Internetphänomen, den türkischen Schützen. Ne? Den 51-Jährigen ohne
Brille, ohne alles.
Ne, er hat eine Lesebrille auf.
Ja, eine normale, also eine ganz normale Brille, oder?
Ja. Und er verzichtet auf alles und steht da ganz entspannt. Es gibt übrigens ein Bild von 2011 von der Weltmeisterschaft, da hat er nicht mal Oropax drin und keine Brille.
Und er sieht doch relativ ähnlich aus.
Ja. Ne? Ja. Und so wie er schießt, so lege ich an. Einfach. Kein Equipment, nichts. Paar ETFs, drei ETFs, das war's. Und ich habe da.
Welche bleibt geheim? Hier zumindest.
Hier bleibt's geheim, aber Leute, das ist wirklich keine Rocket Science. So. Ich mache das so. Ich beziehe meine Honorare, Gehälter, sonst was, etc. Ich habe eine Sparquote. Und ich lege mir immer auch eine Cash-Reserve zurück. Und ich rechne immer in quasi Sparraten. Und ich hatte 12 Monate Sparrate zurückgelegt in Cash.
Also komplette?
Ja, 12 Monate Cash-Reserve, Sparquote.
Weil du wie Warren Buffett einen Rücksetzer erwartet hast.
Nee, weil ich eigentlich für genau diese Momente das habe. So, ich war aber auch, und da hatten wir auch diskutiert am Montag, Ich war jetzt nicht so weit, dass ich sage, okay, ich gehe mit 12 Monaten all in. Da war ich noch lange nicht. Und ich habe überlegt, okay, packe ich 6 Monate rein oder 3 Monate? Ich rechne in Monaten, nicht in Beträgen, sondern in Monaten. Und ich habe mich am Ende für 3 Monate entschieden. Ich habe 3 Monate reingelegt am Montag, Mittag. Und jetzt hat sich ja wieder halbwegs beruhigt erstmal. Und das war's jetzt. So, jetzt habe ich 9 Monate immer noch in Reserve. Im Nachhinein war es vielleicht ein bisschen wenig. Aber es ist in Ordnung.
Gut, aber das wird sich jetzt in ein paar Wochen zeigen. Vielleicht sagst du dann auch in 2 Wochen, oh gut, jetzt habe ich die ganzen 9 Monate reingeschoben oder nochmal 3.
Ja.
Ja. Aber immerhin, es ist was reingekommen und das ist halt jetzt langfristig besser angelegt, als es noch vor 3-4 Wochen gewesen wäre.
Aber ich möchte allen die Angst nehmen, die jetzt sagen, fuck, ich habe jetzt nicht nachgelegt. Zumal oder für die nicht, die einen langen Anlagehorizont haben und einfach einen Sparplan laufen haben, weil das sind viele, auch von euch, das weiß ich. Ist nicht schlimm. Es sei denn, macht nur nicht den Fehler und pausiert euren Sparplan.
Nee, das ist...
Einfach laufen lassen. einfach laufen lassen. Und ob und dann einen Tag später dieser Sparplan ausgelöst wird und nicht ganz trifft, egal. Einfach weiterlaufen ist so, man macht nichts richtig, aber man macht nichts falsch. In solchen Momenten nachkaufen hat sich historisch zumindest oftmals bewahrheitet, ist es richtig. Zu verkaufen oder zu stoppen ist das Falsche. Vielleicht für den einen oder anderen ist vielleicht so diese Monatsrechnung von mir ganz hilfreich. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das macht.
Woran man immer erkennt, dass zumindest mal nachkaufen eine Idee ist, finde ich, ist sehr schön, weil man erst mal, wenn man selber merkt, so dieses Gefühl, oh, jetzt könnte es richtig schief gehen, ja. Wenn man das so das Gefühl hat. Und wenn man so das Gefühl, oh, jetzt so ein bisschen gefühlfreier Fall, ist es nur noch rot und man malt sich schon aus, okay, was wäre jetzt, wenn das jetzt nochmal 1000 Punkte fällt? Dann, auch wenn man Nachrichten kriegt, haben wir auch tatsächlich am Montag bekommen, jetzt Frage von Leuten, die jetzt nicht tief drin sind, so jetzt all in short.
Ja.
Wenn wir beide an Dirk Müller denken, es ist einfach so, wenn man denkt, oh, jetzt könnte Dirks große Stunde gekommen sein, ja. Dann ist meistens schon ein ganz gutes Anzeichen, ja. dass man schon ordentlich gefallen ist und dass vielleicht zumindest mal Zeit ist für einen Rebound. Auch sehr witzig, was hier von Charlie Bilello, sehr tolle Grafik, und zwar immer wenn CNBC hier Markets in Turmoil, also Märkte in großen Schwierigkeiten, in Trouble, getitelt haben, er hat das mal ausgerechnet, hier die Performance dann ein Jahr forward und dann der totale Return seitdem, zum Beispiel seit 2010. Also hier mal eine sehr schöne Auflistung, da ist alles grün. Auch Thema Bildzeitung, also wenn es überall aufmache ist, wenn auf jedem YouTube-Kanal steht mal hier meine Einschätzung zum Crash, dann ist zumindest schon mal eine erste Indikation, dass man vielleicht schon mal zumindest mal 3 Monate reinschiebt.
Und dazu ganz passend, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, es gibt ja super geile Langfriststudien, die zeigen, wann die besten Tage an der Börse auftreten. Und die sind immer rund um den Zeitraum von Crashes oder von Korrekturen. Mhm. Nicht Crashes, also von Korrekturen. Ja.
Allergisch gegen Crashes.
Also Tage, in denen es super steil fällt mal, sind sehr nah immer auch an den besten Handelstagen. Und dann gibt es Studien, die berechnet haben, was passiert, wenn man die besten 10 Handelstage in den letzten 10 Jahren und so verpasst hat. Und das ist dann horrend schlecht. So, was heißt das? Wenn es fällt, drin bleiben, weil sonst verpasst man die guten Tage und dann hat man wirklich horrend schlechte Langfrist-Performances. Da auch nochmal, ich kann das mal raussuchen und euch verlinken. Das sind echt coole Studien.
Gut, es ist natürlich logisch, warum das auch passiert. Also erstens, weil da natürlich Leute kaufen. Zweitens, weil es natürlich dann eine technische Reaktion gibt. Weil, also das ist halt sehr, sehr oft. Also es ist auch logisch. Also das ist auch, das sind so diese 2 Grundfehler, dass man dann erstens, wenn es gefallen ist, dann sagt, oh, jetzt muss ich schnell raus. Und auch dann noch dieses Meinen so, ah, jetzt short ich mal, weil das kann halt so schnell nach hinten losgehen, weil es gibt halt sehr, sehr oft einen Rebound. Das kann dann natürlich dann auch wieder ordentlich runtergehen, aber da bitte immer vorsichtig sein.
Das sowieso, ich würde jetzt mal behaupten, das ist meine Meinung, für 99% unserer Zuhörer, und ich schließe mich mit ein, ist Shorten nix. Lasst es einfach bleiben.
Ja, im Zweifel.
Lasst es
Zweifel eher schwierig. Außer wenn wirklich eine Ausnahmesituation ist, zum Beispiel jetzt vor dem Wochenende, wobei das war jetzt noch so, wenn man da mal Freitagabend sagt, ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen vor dem Montagmorgen, zum Beispiel damals auch als das mit dem Ukraine-Krieg, Corona, das kann man aus meiner Sicht mal machen, aber das Problem ist, dieses ständige Spekulieren, wenn man das halt jeden Freitag macht, weil man sich denkt, oh, jetzt könnte aber das und das und das, das ist halt keine gute Idee.
Leute, wir hatten einen Ex-Kollegen, einen echt erfahrenen Anleger auch und auch echt tief drin, in der wirklich gut. Und der shortet seit 20 Jahren den DAX. Und wenn man ihn fragt, wieso, sagt er, ich kann nicht aufhören. Weil ich habe
irgendwann passiert es dann, weil, und dann ist er nicht short. So, ja. Wie beim Lottospielen.
Es ist quasi, er ist drin gefangen. Und er kann sich jetzt nicht eingestehen und er würde es nicht ertragen, wenn es jetzt fällt und er dann aufhört. So, und deshalb macht er einfach immer weiter. Bitte kommt nicht in diese Abhängigkeit. Im Zweifel lasst es einfach bleiben.
Ich finde es auch immer schön, wie nennt man das am besten, Druck, so eine Mischung aus Druck und Schadenfreude, wenn es dann mal runtergeht, die Leute, die schon lange das gepredigt haben und dann immer, man merkt, ja, also jetzt ist es soweit.
Ja.
Und dann ist es halt meistens doch nicht so weit. Und das ist schon lustig, was da dann für Kommentare kommen. Dieses, ich habe dich gewarnt, jetzt bekommst du die Quittung. Einer hat deutlich auch, bester Kommentar der Woche, Warren Buffett hat ja 50% seiner Apple-Aktien verkauft. Das war am, ich glaube, die ersten Meldungen kamen, glaube ich, Freitag, Samstag. Ja. Und ich hatte am Sonntag auch einen Beitrag darüber nochmal geschrieben, um das eingeordnet, weil es wirklich interessant ist. Er hat ja 277 Milliarden in Cash. Was man dazu wissen muss, erstens, Cash ist gar nicht so viel mehr geworden. Er hat sehr, sehr viel in Anleihen gepackt. Ist natürlich so gesehen auch dann Cash und auf jeden Fall keine Aktien. Aber das ist schon mal sehr interessant. Und dieser Cashberg ist natürlich nach oben geschossen seit Jahren. Aber wenn man das in Verhältnis zu den Assets setzt, dann hat Buffett eine Cashquote von 25%. Das ist ordentlich. Das ist aber jetzt nicht so. Man kann jetzt nicht behaupten, dass Warren Buffett überhaupt nicht investiert ist, wenn man es mal so sagt. Und das beste Kommentar war, Warren Buffett verkauft am Sonntag und am Montag crasht. Das ist bestimmt Zufall. Ja, das ist natürlich die geballte Kompetenz. Er hat am Sonntag verkauft, deswegen stand es am Samstag in der Zeitung. Und wenn es am Samstag in der Zeitung steht, dann, also das ist schon Wahnsinn, dass solche Leute, die wirklich offenbar 0,0 Ahnung von irgendwas haben, dann aber trotzdem irgendwie dahin kommen, so Kommentare schreiben und sich dabei noch intelligent fühlen. Das ist schon stark.
Ja, wir müssen das hatten wir schon mal gesagt, wir müssen mal zu den Gurus und zu den größten Investoren, wir müssen dazu echt mal was machen.
Ja.
Vielleicht auch mal eine Videoserie oder so. Nicht, mir geht es jetzt gar nicht darum, also anders ausgedrückt. Warren Buffett ist ein Vorbild für jeden Anleger, weil er Grundprinzipien vertritt, die langfristig zum Erfolg führen. Ich denke, da sind wir uns einig. So. Dennoch glaube ich, dass der Personenkult um ihn falsch ist, generell falsch ist. Personenkult macht immer blind und führt zu falschen Rückschlüssen und an der Börse kann das echt teuer werden. Ich glaube, dass Warren Buffett, wenn man dann wirklich sagt, ich mache alles eins zu eins wie er und man sich zu 100% dann orientiert, langfristig auch nicht glücklich wird.
Ja, und es ist halt Äpfel mit Birnen vergleichen. Weißt du, das ist ja ganz was anderes. Also du kannst jetzt nicht vergleichen, wenn du jetzt als Otto-Normal-Sparer, du hast da immer ein Depot von 100.000 oder von 500.000, ja, selbst von einer Million oder zwei. Und vergleichst das mit Warren Buffett, der einfach ein riesen Konglomerat führt, der natürlich auch in einem gewissen Alter ist und der jetzt sicherlich nicht sagt, oh, jetzt muss ich vielleicht in meinem letzten Jahr oder in meinen letzten drei Jahren,
so,
da werde ich jetzt nochmal alles aufs Spiel setzen. Da gibt es so viele Aspekte, die einfach absurd sind und vor allem dann auch immer dieses, es schaut ja auch keiner genau hin, weißt du, die Leute sehen dann eine Schlagzeile, Warren Buffett mit Rekord-Cash-Quote. Oder Cashberg, was natürlich nicht falsch ist, aber trotzdem, es fehlt dann auch eine Einordnung. Und dann wird's halt wild. Also so nach dem Motto, ja, der hat 277 Milliarden, das heißt, daraus schließe ich, ich muss alles verkaufen.
So. Plus.
Und das Köstliche ist, um das noch zu vervollständigen, dieses Warren Buffett lauert auf Chancen. Warren Buffett hat viel Cash. Macht euch mal den Spaß, das habe ich neulich auch im YouTube-Video schon erzählt, geht einfach mal auf X, auf Twitter und sucht nach Buffett Cash und dann scrollt ihr mal runter, ihr findet diese Schlagzeilen auch im Jahr 2010, 2014, immer, Warren Buffett hat verkauft, Warren Buffett hält Cash, sollten wir das auch tun? Was weiß Warren Buffett, was wir nicht wissen? Und da sieht man, dass diese Schlagzeilen im Endeffekt absoluter Schwachsinn sind, weil dann hätte ich 2010 auch alles verkaufen müssen. Wäre ganz schön blöd gewesen bis 2024.
Letzter Punkt dazu, du hattest es kurz angerissen, Warren Buffett ist auch in einer ganz anderen Situation, auch von dem Ausmaß seiner Entscheidung. Warren Buffett weiß, dass wenn er eine Aktie verkauft oder kauft, machen wir mal das positive Beispiel, dass der Kurs sich der Kurs wird sich bewegen. Wenn Warren Buffett jetzt in eine Mensch und Maschine oder in eine Nemetschek investiert, groß, dann weiß er, dass das eine Kettenreaktion hat. So, eigentlich hat er das einfachste Spiel. Er müsste irgendwo nur eine Bumsbude kaufen und alle Idioten würden halt nachkaufen. So, eigentlich könnte er sich mal einen Spaß draus machen. Macht er natürlich nicht.
Bayer oder Bayer kaufen.
So, jetzt. Weißt du, also irgendwie einfach so völlig wild. Nur da immer, man muss das auch differenzieren. Das nur dazu. Vielleicht, Leute, wir haben jetzt viel über so Psychologie gesprochen und über Fehler, die man machen kann. Da kann ich, das übernehme ich jetzt, da musst du keine Eigenwerbung machen. Mario hat echt ein tolles neues Buch geschrieben. 50 Denkfehler, die dich arm machen. Und das Schöne ist, und natürlich, wie du es besser machst, und er war so lieb und hat gesagt, diesmal machen wir es nicht mit einem Verlag, der viel Geld verlangt für das Buch, sondern wir geben es euch gratis. Erster Link in der Videobeschreibung.
Und beziehungsweise in den Shownotes dieses Podcasts.
Weil wenn sowas ist, da sind auch einige Denkfehler dabei, die du dort aufgeschrieben hast. Schaut es euch immer mal wieder an und es ist wirklich, es ist ein Nachschlagewerk.
Und genau, es hilft einem auch selber. Also wirklich, wir sind ja alle auch selbst wenn man Denkfehler kennt, begeht man die ja. Die Frage ist dann, was macht man draus? Ja. Ist man sich dessen bewusst und denkt sich dann, okay, man weiß es besser. Aber emotional begehen wir alle diese Denkfehler, weil es einfach immer wieder kommt und weil wir halt einfach emotionale Wesen sind und halt, ja, da besser Bescheid wissen. Eine sehr coole Sache noch, dann muss ich mich über Olympia aufregen, aber anders als du und vielleicht die Zuhörer, Zuschauer denken. Anthony Deden, sehr spannend, habe ich noch in einem Podcast gehört, der verbringt eine Woche immer auf seiner Yacht im Jahr damit und denkt dann nur über eine einzelne Aktienposition, also über eine Aktie nach, ein Unternehmen, einfach eine ganze Woche. So befasst er sich dann damit. Das finde ich total faszinierend. Einfach mal, also wenn man jetzt wirklich Investor ist, zum Beispiel Warren Buffett oder auch als Privatanleger und investiert halt wirklich gezielt in Einzelwerte. Die wenigsten werden sich aber wirklich, vielleicht setzt man sich mit einem Unternehmen mal auseinander, bevor man investiert, aber wirklich, dass man so Sachen immer wieder überprüft, sich selbst auch und wirklich sich mal Zeit nimmt. Das klingt so blöd, aber sich Zeit zum Denken nimmt und das einfach mal durchspielt. Das, also gilt auch für andere Themen. Also ich finde das für Aktien toll, ich finde das aber auch für andere Themen toll, dass man sich wirklich einfach mal bewusst Zeit nimmt zu denken, zu reflektieren. Oft hat man, man nimmt sich oft die Zeit einfach nicht.
Ich finde das auch voll inspirierend. Ich werde meinem Skipper sofort Bescheid sagen.
Ja, der Skipper, also, sag schon mal, Segel setzen.
Ja.
Durchputzen, durchwischen.
Ja, ich muss sofort 13 Wochen weg.
Aber wir haben heute auch gesprochen, dass wir uns auch mal Zeit nehmen, um einfach mal ein bisschen uns Gedanken zu machen über fundamentale Sachen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, weil man ist immer so oft im Klein-Klein halt,
voll,
überlegt, was müssen wir heute machen, was machen wir morgen, vielleicht noch was machen wir nächste Woche. Aber wirklich, dass man eher Sachen auf den Prüfstand stellt, auch es schleifen sich auch immer mal so Sachen ein, wo man sich dann so denkt, so ja, das läuft jetzt irgendwie, aber man denkt gar nicht mehr so drüber nach, so ist das eigentlich noch sinnvoll, bringt das was? Das ist, glaube ich, auch wichtig. Jetzt muss ich mir über Olympia aufregen.
Mach mal.
Und zwar, was ich auch nicht mehr hören kann, ich habe es neulich wirklich auf LinkedIn gelesen. Wir haben ja letzte Woche auch gesagt, Medaillenspiegel katastrophal. Am Anfang sah nicht gut aus. Jetzt haben wir uns zumindest ordentlich gesteigert. Deutschland auf Platz 10. Ungefähr gleich auf mit Holland. Ich glaube schon, dass da mehr drin ist, mehr kommen muss. Aber dann diese schlauen LinkedIn-Kommentare. Oh, wir sind keine Leistung mehr. Wir sind nur noch zweite Liga in der Wirtschaft und bei Olympia auch. Und hier mit den Bundesjugendspielen. Und ich meine, man kann ja viel kritisieren, aber das sind auch meistens so Leute, die haben selber in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie Sport gemacht, außer vielleicht in der Schule. Und ich habe jetzt wirklich Olympia mir einiges angeschaut. Und ich muss sagen, wir haben wirklich starke Leistungen gesehen. Also wir haben wirklich, auch Enttäuschung natürlich, aber trotzdem, wir haben im Zehnkampf Silber geholt. Die Triathleten, Gold hier in der Mixstaffel. Die deutschen Volleyballer haben richtig Spaß gemacht. Also wirklich stark. Gut, beim Reiten, da bin ich jetzt weit weg vom Experten, aber da waren wir auf jeden Fall sehr gut. Beim Schwimmen haben wir seit 100 Jahren mal wieder eine Medaille geholt. Die Hockeyherren auch stark. Die Basketballer sind mittlerweile, sind ja auch Weltmeister. Da kann man eigentlich sagen, da sind wir mittlerweile Weltspitze. Also zumindest, wir haben Schröder, die Wagners, da haben wir auch richtig gute Spieler. Also ich muss sagen, da waren schon wirklich gute Leistungen dabei. Und ich habe irgendwie, ich habe was Interessantes festgestellt, das habe ich mir neulich gedacht. Irgendwie so dieses typisch Deutsche, das ist so eine Mischung aus totale Selbstgerechtigkeit, Überhöhung, so nach dem Motto, wir müssen die Besten der Welt sein und dann aber auch gleichzeitig so ein absoluter Selbsthass. So, ja, wenn wir jetzt nicht auf Platz 1 sind, dann ist das ja sowieso alles scheiße. Und irgendwie, da habe ich gedacht, so ein Djokovic, Serbien, ich glaube, die haben 2 Goldmedaillen geholt oder 2 Medaillen insgesamt. Er hat ja Gold geholt. Ich meine, der hätte jetzt auch vor dem Finale sagen können, ach hier, Medaillenspiegel, Serbien ist ja nicht mal unter den Top 30, so, was soll ich mich da jetzt anstrengen für? Also, weißt du, manchmal mich nervt das so dieses, also auf der einen Seite so, oh, wir Deutschen, wir gehören auf Platz 1 und dann aber dieses so, ah, oh, jetzt sind wir auf Platz 10, das ist ja hier, das ist ja eine Frechheit. Also irgendwie nervt mich das. Das ist so eine Mischung aus absoluter Selbstüberhöhung und dann aber auch, das ist so manisch-depressiv. Das passt auch für mich überhaupt nicht zusammen.
Ein manisch-depressives Verhältnis zu uns selber, das würde ich uns Deutschen auch attestieren.
Also maßlose Selbstüberschätzung, dann aber wieder so eine absolute Jämmerlichkeit.
Grundsätzlich. Ich halte es immer für schwierig, wenn man versucht, Politik und Sport irgendwie zu vereinen. und zu sagen,
ja, das so, ist halt immer also, so, oh, jetzt sind wir, schau, das ist jetzt
also
so.
Also da einen kausalen Zusammenhang zu finden, schwierig. Man muss das mal so sehen einfach. Bei einem Sportler in den USA, der Weltklasse ist, der bei Olympia ist, der macht 7 Tage die Woche nichts anderes, weil er Geld dafür kriegt. Richtig gutes Geld. Bei uns verkauft unser bester Diskuswerfer am Montag Versicherung. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber
das ist gut möglich. Ja.
Aber so kann es gut laufen. Und das ist ja das Problem. Wenn es eins ist, wenn man sagt, hey, als Nation, Sport ist einem wichtig, Leistungssport ist einem wichtig, dann muss man das ändern. Und ich glaube, dass der Leistungssport in Deutschland total unterschätzt wird, was er für eine Wirkung haben kann.
Ja.
Alle 4 Jahre mal bei der WM, Fußball-WM, gut, Fußball ist nochmal was anderes, aber da merkt man dann so, oh, wie cool, alle sind zusammen. Und dann vergisst man das wieder. Und während der ganzen Zeit sind dann halt Sportler in anderen Disziplinen, die viel, viel härter arbeiten als Fußballer, das muss man auch sagen, die kommen gerade so über die Runden, weil die deutsche Sporthilfe wahrscheinlich geringer ist als Bürgergeld. Ich weiß es nicht, aber es ist...
Ja, da ist sicherlich Luft nach oben.
So, wenn man als Nation die Entscheidung trifft, und ich sehe da einen großen Nutzen, wenn eine Nation sportlich stark ist.
Das ist eigentlich mit das wichtigste Marketing wahrscheinlich, so. Weltweit auch.
Diktatoren Sport. Wissen das. Also komischerweise, Diktatoren und autoritäre Staaten sind sich dem bewusst.
Gut, da ist natürlich aber der Drill dann auch nochmal ein anderer, so, der dahinter steckt.
Egal.
Muss man auch sagen.
Ich finde, dass ein Weltklasse-Sportler, ein deutscher Weltklasse-Sportler, der im Weltbereich mitstreiten kann, mit um die Top-Plätze duellieren kann, der muss eine staatliche Unterstützung von mindestens 150.000 im Jahr kriegen. Wieso? Weil er außergewöhnliche Leistung erbringt, außergewöhnlich hart arbeitet und weil er einen wahnsinnigen positiven Effekt auf unser Land haben kann, für unser Land in der Außendarstellung. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, weil er viele junge Menschen inspirieren kann, Sport zu treiben. Ich finde, das ist immer noch einer der meist unterschätzten Gefahren für unsere Gesellschaft, gerade in der westlichen reichen Welt, einfach der ungesunde Lebensstil. Fettleibigkeit, wenig Bewegung.
Ja, und auch dieses, in einem Team zu sein, so, Sachen zu lernen, wie sich durchzusetzen, auch soziale Kompetenz und so weiter und so fort.
Es ist so viel, jetzt mal ganz extrem wieder gedacht, wir erziehen unsere Kinder dazu, egoistisch, fett und mit dem Rückenschaden durch die Welt zu laufen. Was ist, wenn wir es schaffen, Sportler so zu fördern und 150.000 Euro im Jahr für unsere Spitzensportler, das ist eine Handvoll, das sind nicht viele, das können wir uns leisten. Da können wir andere Dinge, die wir zahlen aus Staatskasse, deutlich reduzieren. Gibt es lieber den. Weil was passiert, wenn so ein Neugebauer jetzt zum Beispiel, was ist, wenn da mal so ein richtiger Hype entsteht und er Tausende von Kindern dazu bringt, Leichtathletik zu machen? Was haben wir denn gesehen? Ein Boris Becker hat eine ganze Generation geprägt. Die Leute sind auf den Tennisplatz gegangen. Ein Jan Ulrich, gut, da war später Doping. Egal jetzt mal kurz. Ja, er hat nicht betrogen. Das hat er auch immer gesagt. Hat er auch nicht. Der hat eine ganze Nation aufs Fahrrad gebracht. Wie geil ist das? Lass uns doch dafür sorgen, dass deutsche Sportler wieder sowas schaffen, dass Lukas Mertens wird auch, ich möchte mal sehen, wie viele Kinder sich jetzt im Schwimmverein anmelden.
Ja, das so, ist ganz wichtig.
So, das ist einfach so eine Kraft, die da entstehen kann. Lass uns das doch fördern.
Und weißt du, was auch noch ein wichtiger Punkt ist? Ich denke mir, wenn du jetzt 150.000, sagen wir mal ein Beispiel, man muss ja auch den Aufwand sehen und die Opportunitätskosten. Also wenn jetzt wirklich jemand bei Olympia, sagen wir mal ein Leichtathlet, das ist ja Wahnsinn, oder Triathlet, das ist ja noch irre. Da muss er jeden Tag 5, wahrscheinlich noch mehr Stunden trainieren. Also du opferst ja auch deine ganze Zeit, also diesem Sport, so fit zu sein, da dabei zu sein. Da kommen andere Sachen natürlich zu kurz, wie zum Beispiel eine Ausbildung, wie vielleicht dann danach, dass ich sage, okay, ja, jetzt Sportkarriere vorbei, dann bin ich halt jetzt auf einmal top, was weiß ich was, Versicherungsvertreter oder was weiß ich, oder Lehrer oder was weiß ich, das ist halt dann nicht so einfach. Also du musst ja den Leuten das auch irgendwie vergüten, dass sich die dann den Arsch aufreißen für im Endeffekt nix, dass sie vielleicht mal dann 5 Minuten Ruhm bekommen, wenn sie erfolgreich sind, wenn überhaupt. Und das ist ja auch Wahnsinn, weil was da Zeit reinfließt, das ist, und die bekommst du ja nicht mehr zurück.
Ja.
Das ist auch
Wahnsinn. Ja, also da würde ich mich echt für einsetzen, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gäbe, deutsche Leistungssportler wirklich finanziell staatlich, gut, ich bin eigentlich sehr liberal, aber da wirklich zu unterstützen, halte ich echt für eine echt, echt gute Sache.
Welcher Sport hat dir denn am besten gefallen? Ich überlege gerade selber, man sieht dann so, man sieht ja wirklich mal Sachen, die, zum Beispiel, man guckt ja nie Hockey.
So. Na,
das, aber ich Hockey ist auch, ich finde das immer so anstrengend, weil
da kriege ich schon Rückenschmerzen, wenn ich
das genau, sehe. Das habe ich auch, glaube ich, in der Schule ein paar Mal und ich fand das schrecklich, dieses gebückte Laufen. Mich strengt das auch an, wenn man, aber es ist schon ganz cool, wenn man dann mal so Sportarten sieht, die man nie guckt und man kommt, finde ich, immer relativ schnell rein. Volleyball fand ich super, gucke ich auch nie, ist jetzt auch nicht so kompliziert von den Regeln.
Für mich, weil ich halte diese Athleten für die athletischsten Athleten, die es gibt, weil die alles können. Bis vielleicht auf Ausdauer. Turner.
Ist verrückt. Zehnkampf ist auch.
Ja, ist auch wirklich. Aber wenn man sich mal ansieht, die Physis von den Turnern, ja, was sie dort machen, brutal. Das sind für mich, das sind unmenschliche Leistungen. Ich gucke das unfassbar gern.
Turner habe ich tatsächlich gar nichts gesehen, keine Sekunde. Ist, aber auch nicht bewusst, sondern habe ich irgendwie nicht.
Ist toll. Nee, ich finde, wir sollten da, einige beschweren sich auch, dass wir zu oft über Sport reden, aber jetzt mal ein bisschen auf dieser Metaebene, finde ich ganz, ganz toll. Ich habe auch noch was, worüber ich mich aufregen will. Bitte. Unabhängig vom Sport.
Bitte, bitte.
Ich habe ja von meinem Holland-Trip erzählt und ich bin dann nach.
Wo war das jetzt eigentlich genau?
Ja, in der Nähe von Amsterdam, das ist so ein See. Da war ein Hausboot, da waren wir drauf. Egal. ich war dann noch kurz bei meinen Eltern und meine Mutter arbeitet ja beim Arzt. Also die macht dort
Buchführung.
Buchführung so. Egal. Administrative Dinge. Und ich hatte dann mit ihr gesprochen, hast du das mitbekommen? Der eine Arzt in der Nähe von Stuttgart, der ein Schild aufgestellt hat, wir behandeln nur noch bei Deutschkenntnissen. Wir sprechen hier
ja Deutsch. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass Stuttgart ist, aber ich habe das Schild habe ich
ist ein Kinderarzt
gesehen, ja.
Und ich habe sie gefragt, was sie davon hält. Weil der hat ja, das muss man ja sagen, unfassbaren Shitstorm bekommen. Also ich war gerade mal auf seiner Google-Rezensionsseite, der hat irgendwie 2,3 Sterne oder so jetzt nur noch. Und Leute schreiben halt drunter, ja, dem sind die Deutschkenntnisse wichtiger als das leibliche Wohl seiner Patienten. Und dem muss man das...
Das Problem ist, man kann das Schild ja eh nur lesen, wenn man Deutsch kann.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es dort auch auf Englisch steht.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Oder auf Arabisch. Naja, ich wollte sie, weil sie ja aus der Branche, meine Mutter arbeitet seit 30 Jahren in der Arztpraxis. Und ich fand das ganz spannend, was sich daraus entwickelt hat. Und ich komme nachher auch zu einem Aktientipp sogar. Sie sagte, ja, Sinan, pass auf, wir haben auch immer mehr ausländische Patienten. Ist ja normal, das wird jeder aus der Branche vermutlich bestätigen können. Und bei uns ist es mittlerweile ein veritables Problem geworden. Es ist ein Problem, dass wir schwer mit vielen kommunizieren können, weil die auch kein Englisch sprechen.
Mhm.
Und es macht bei uns am Empfang macht es die ganze Sache schwierig, weil wir ja schon viel vorklären müssen. Also die haben zum Beispiel häufiger die Situation, das ist ein Arzt, das ist ein Spezialist, das sind super lange Wartezeiten, Monate teilweise. Und die briefen ihre Patienten, die sagen, okay, wenn sie kommen in ein paar Monaten, weil irgendein Test gemacht wird bei den Kindern Neurologe oder sonst was. Nee, ist was anderes. Sagen die, okay, sie müssen das mitbringen, das mitbringen. Das muss da sein, weil sonst hat
das keinen Sinn.
So. Ja. Und die verstehen das nicht. Sagen, ja, verstehen es nicht, kommen, haben das nicht mit und du musst die wegschicken. Und dann heißt es
und jemand anderes kriegt keinen Termin.
So, jemand anderes kriegt keinen Termin und die sind super sauer, weil die dann in 6 Monaten wieder einen Termin haben, jetzt worst case.
Mhm.
So. Und das macht alle unglücklich und das steigert natürlich auch die Aggressivität dann und die Stimmung im Saal wird natürlich schlechter. Und das andere, was halt ein Problem ist, du hast teilweise Probleme, die richtig zu behandeln, weil Kommunikation ist das Wichtigste. Es geht
das kann auch richtig böse enden. Ja.
Und das ist auch die Argumentation vom Arzt in Stuttgart, der sagt, wir wollen ja die bestmögliche Dienstleistung anbieten und wir wollen ja, es geht um die körperliche Gesundheit und genau deswegen behandeln wir nur noch Gäste, die Deutsch sprechen oder einen Dolmetscher dabei haben. Er schließt sogar Notfälle aus. Er sagt, Notfälle machen wir immer, aber wenn, dann entweder Deutsch oder mit einem Dolmetscher.
Problem ist ja zum Beispiel auch Haftung. Stell dir vor, da gibt es ein Kommunikationsproblem, du behandelst den falsch und dann.
Richtig. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht Kommunikationsproblem und du kaufst dem eine Mayonnaise statt Ketchup. So. Da geht es um Dinge, die teilweise irreparabel sind. Und dann habe ich, und dann hat sie gesagt, deswegen kann sie das nachvollziehen, weil die mittlerweile so weit sind, die haben dann Vordrucke in Arabisch, Türkisch, also in allen möglichen Dingen, um halt möglichst die Fehler zu vermeiden. Und jetzt kommt's ja, Dolmetscher. Dann sagen Leute, ja, dann müsst ihr Dolmetscher stellen. Zu den Ärzten. Will ich, also, so, sollen die da jetzt immer 6, 7 Dolmetscher haben? Einen für Chinesisch, einen sonst was, und die dann aufspringen. Ah, okay, jetzt bin ich dran.
Müssen. So. Also müssen.
Deshalb.
Tun die gar nichts.
Und dann, wozu führt das? Ich habe jetzt eine Umfrage mir vorher angesehen von Ärzten, dass die Übergriffe auf Ärzte und auf das Personal immer mehr werden.
Also hört man ja auch bei Rettungssanitätern und so. Ich also verstehe das auch nicht so wirklich, aber.
Seit Corona ist nochmal angestiegen, weil ich glaube, während und nach Corona hat sich das Verhältnis zu Ärzten auch nochmal verschlechtert, glaube ich, bei vielen. Aber auch ganz generell, dass halt die Übergriffe, körperlichen Übergriffe auf das Personal echt zunimmt. Und es gibt Arztpraxen wohl, Kollegen in Münster, wo jetzt auch, und das wird bei euch vermutlich auch sein, wo permanent ein Sicherheitsdienst ist.
Okay, das habe ich auch noch nicht gehört, aber ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema Sprachbarrieren nicht förderlich für das Ganze ist. Weil du kommst hin, kannst wieder gehen, 3 Monate kein Termin, hier, wie sieht's aus? Da kann es natürlich dann auch schon mal unschön werden.
Und was ist jetzt dein Aktientipp, Duolingo?
Nein, Bubble. Nein, ich habe eine Recherche gemacht, für AI war das, für unser AI-Depot. Mhm. Um zu gucken, wie können wir es vielleicht ergänzen, vielleicht auch mal noch mit einer anderen Branche. Und kennst du Evolve Technologies? Das sind Amis.
Glaube nicht.
Problem ist, die sind nur in Amerika handelbar. Die machen Sicherheitslösungen und hauptsächlich bei Großevents, Taschenkontrolle etc., das wird ja aktuell noch alles von Menschen gemacht, die machen eine AI, die das automatisch scannt. Und
aber von wo? Also du hast einen
riesen sind Sensoren, Scanner oder? Es sind Sensoren und die erkennen dann zum Beispiel in den Taschen, was das für Gegenstände sind.
Also das ist wie so ein Scanner, den man aufstellt.
Richtig. Quasi, ja. So. Ist es Software so und Hardware natürlich. Und wenn ich dann mit einer Tasche zum Adele-Konzert jetzt gehe, die checken, ob in meiner Tasche eine Wurststulle drin ist oder ein Butterfly-Messer.
Aber wo ist jetzt der Unterschied zum, sag mal, zum Flughafen? Safety-Check, sind die größer, teurer oder das, sowas gibt's ja schon lang.
Nee, du brauchst niemanden mehr, der auf den Bildschirm guckt. Ach, und so, sagt so.
Ja, okay,
das geht alles automatisch. Ja, okay, dann kommt ein Signal, so. Und ich bin nicht super tief reingegangen, weil sie sind halt nur in Amerika handelbar, das macht für uns halt wenig Sinn. Aber die machen sowas.
Man kann es dann vielleicht direkt an der Nasdaq kaufen. Oder ja, wo's.
Und in den Berichten von denen stand auch, eine Branche boomt gerade für die. Und das ist die Gesundheitsbranche. Weil die machen dann auch Sicherheitslösungen für Krankenhäuser und sonst was. Und die haben genau dieselbe Argumentation. Hey, die Übergriffe dort werden immer mehr. Und wir statten jetzt Krankenhäuser und Ärzte aus mit unserer Technologie.
Das ist wirklich spannend. Das ist ja zum Beispiel auch bei den Freibädern, habe ich vor kurzem gelesen, da gibt es doch jetzt Ausweiskontrollen. Also da wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern.
Bis du dann Hotspot.
Bist du dann auch so ein Scanner wahrscheinlich. Ja, also jetzt mal ohne Witz, das ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Ja, das ist gut.
Aber das dazu. Das ist gut. Kam so übers Wochenende.
Gab doch auch Schlagzeilen in der Charité, glaube ich, jetzt Messerangriffe irgendwie doppelt so viel wie im letzten Jahr. Das ist schon alles.
Es hat ja manchmal.
Unschön.
Es hat manchmal ja super. Ich habe auch eine Bekannte, die arbeitet in einer psychischen Einrichtung, so eine Psychiatrie, geschlossen. Und die hatte mir dann auch erzählt, weil ich habe sie dann angerufen, da war letztens eine, da liefen dann plötzlich 2 Kinder rum. Und das ist eine Station, Borderliner etc. Und dann hat sie sich gefragt, okay, was machen die Kinder hier? Die waren so 6, 7, 8 Jahre alt, 10. Und die haben gesagt, ja, unsere Mutter besucht unseren Vater. Und ja, aber warum seid ihr hier? Ja, unsere Mutter versteht kein Deutsch.
Ach so.
Und wir mussten mit der Bus fahren, dass sie das hier hinfindet. Also das ist ja auch tragisch, weil die Mutter
ist
nicht allein in der Lage, dorthin zu fahren und muss ihre Kinder mitnehmen. Und die Kinder sind dann an einem Ort, wo Kinder nichts verloren haben. Da sind Patienten, die schreien rum, die ritzen sich, denen geht schlecht und die Kinder sind dann dort. So, weil die Mutter keiner, weißt du, das tut in meinem Herzen weh. Aber es ist ja trotzdem ein Problem. Und dann redet meine Bekannte mit dieser Frau, als sie dann kam und versucht ihr zu verstehen, dass das nicht geht. Hm? Und sie sagt dann ganz gebrochen so, ja, aber es geht nicht anders so. Und sie benutzt dann ihre Tochter, ihre junge Tochter, als Dolmetscher und sagt Dinge, und es geht um Dinge, die nicht für Kinderohren bestimmt sind. Also es wird noch schlimmer.
Mhm.
Und da auch das
aber, was ich mich wirklich frage, das ist jetzt zwar pauschalisiert, aber ich würde jetzt mal die These aufstellen, es war noch nie so einfach, eine neue Sprache zu lernen wie heute, weil im Zweifel jeder hat ein Smartphone. Und wenn ich stelle jetzt mal die These auf, wenn ich es schaffe, in einem anderen Land zu leben, egal aus welchem Grund, und lebe da, dann müsste es auch möglich sein, eine Sprache zumindest so zu lernen, dass ich zumindest halbwegs zurechtkomme. Ich rede jetzt nicht von perfekt und vielleicht von verhandlungssicher, aber dass ich zumindest Bus fahren kann, dass ich mich verständigen kann, dass ich einkaufen gehen kann, wie auch immer. Also da muss ich mich ja schon verweigern. Weil heutzutage, wenn ich jetzt nicht über 80 bin, also wenn ich ein Smartphone habe und das normal nutze, dann gibt's heutzutage auch, das kostet heutzutage auch nichts mehr. Also,
vielleicht hast du recht, aber vielleicht.
Also im Vergleich zu früher ist das.
Du hast recht.
Ist es einfacher.
Jetzt
gilt für alle Sachen, die man lernen kann, nicht nur Sprachen. Alles Mögliche kann man heutzutage.
Richtig, aber jetzt stell dir mal vor, lernen. Die Frau kommt hier hin, ihr Mann wird psychisch krank, muss in eine geschlossene, sie hat zwei Kinder, vermutlich wenig Geld und wenig gebildet. Ich glaube, das ist ein Kraftakt, dann eine Sprache zu lernen. Ich will niemanden in Schutz nehmen oder so.
Es fängt ja nur an, weißt du, ich kann ja selbst googeln. Also ich meine jetzt nicht eine Sprache, aber zumindest, dass ich Grundbegriffe kann. Also, ich meine, wenn ich Kinder brauche, um Bus zu fahren, sorry, dann bin ich entweder sehr bescheuert oder sehr bösartig. Weil, wenn ich ein Smartphone bedienen kann, ich weiß es nicht. Das ist schon, weil mir geht es nicht darum, eine Sprache fließend zu sprechen. Weißt du, es geht mir darum, sich zurechtzufinden. Also, das ist, also wenn ich Google bedienen kann, dann komme ich zumindest, sollte ich zumindest schon mal durch eine Stadt mit dem Bus kommen. Weil, und ich sollte zumindest Hallo, Tschüss. Also,
ja.
Ich rede jetzt nicht von eine Sprache sprechen, ich rede von Überleben, sich verständigen. Also, und ja, es ist die Frage. Aber vielleicht wollen viele das auch einfach gar nicht. Das ist, finde ich, noch bedenklicher.
Es ist ja für beide Seiten super unbefriedigend. Es ist auf Ärzte-Seite super unbefriedigend, aber auch für die Patienten. Es ist eine super unbefriedigende Situation.
Also, das wäre mal ein geiles Selbstexperiment, wenn man, also, man kommt wohin. Können wir vielleicht irgendwann mal testen, vielleicht mal in ein, zwei Jahren. Jeder geht in ein Land, ist da zwei Wochen und man versucht wirklich einfach mal die Sprache zu lernen, so gut wie möglich. Ich glaube, dass man zumindest, sagen wir, es ist jetzt vielleicht nicht Arabisch oder Chinesisch, aber selbst Japanisch ist auch schwierig. Aber selbst da, du kommst zumindest, weißt du, so, wenn du ein bisschen willst, zumindest die ganz einfachen Sachen.
Ja.
Also, und wenn du wirklich den Fokus drauf legst, das meine ich, wenn ich das wirklich will, dann glaube ich, kann man sich nach zwei Wochen zumindest schon mit Händen und Füßen einigermaßen verständigen.
Vermutlich hast du recht.
Wenn man will.
Ja.
Aber das wäre vielleicht mal ein guter, guter Selbstversuch. Hast du schon mal den Begriff Sprezzatura gehört? Ja?
Das ist, vielleicht kommt es woanders her, ich kenne es aus der Mode. Es ist eigentlich klassisch italienisch schick angezogen, aber bewusst lässig an der einen oder anderen Stelle. So die Leichtigkeit.
Ja, genau, also Sachen, die sehr anstrengend sind oder sehr schwer sind, sehr leicht aussehen zu lassen. Finde ich wirklich sehr schön.
Das beste Beispiel ist im Sprezzatura, in der Stilrichtung, dass man bewusst die Krawatte falsch oder unsauber bindet. Das ist Sprezzatura. Die ist dann extra ein bisschen länger, ein bisschen lockerer.
Aus der Mode kenne ich es nicht. Ne? Ich kenne das so quasi so. Ja, cool. Sind wir wieder beim Profisport. Da sehen ja viele Sachen auch sehr leicht aus. Das ist... Djokovic lässt viele Sachen auch leicht aussehen. Alcaraz auch.
Ich lasse leichte Dinge schwer aus.
Ja, das ist auch eine Kunst. Was brennt uns noch auf den Nägeln? Wir sind gerade
wieder super.
Wie lange ist es?
Das besprechen wir noch nicht.
Nee, das besprechen wir noch
gesehen.
Nicht. Ja. Ich habe es nur mal. Ja. Nee, das ist. Nee, sonst. Weißt du, was ich.
Cliffhanger.
Guilty Pleasure. Was wir zuletzt geguckt haben, einfach mal aus Verzweiflung. Wir haben es noch nicht mal zufällig gesehen und dann nochmal bewusst geschaut. Ich finde das wirklich, das ist so mein Julia Leischik, Goodbye Deutschland. Ich finde das teilweise echt unterhaltsam.
Ja?
Ja, teilweise ist es furchtbar. Also das kommt immer sehr darauf an, welche Location und welche Leute. Neulich war, das war wirklich gut, ein Vater, auch das, was mir aufgefallen ist, das ist immer so dramatisch, da die Leute sind immer krank, sterben. Das
Fernsehen, also, hallo?
Ja, da, aber wirklich Wahnsinn, was da los ist. Trennungen sowieso ganz normal, das sind noch die harmloseren Sachen. Familienvater mit zwei Töchtern, die eine war 12, die andere 16, glaube ich. Die Mutter gestorben vor kurzer Zeit. Und die sind nach Südafrika ausgewandert. Das fand ich zum Beispiel wirklich spannend. Also
und bei Deutschland. Ist da nicht Conny Reimann berühmt geworden?
Ich glaube schon. Also ich habe das früher nie geguckt, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch oft, es ist viel Mallorca, das ist manchmal auch sehr, sehr trashig. Manche sind auch ganz, ganz witzig. USA finde ich auch immer ganz spannend.
Germany.
Ja, USA. Also ich, Mallorca ist manchmal ganz witzig. Neulich war Jenny Elvers, das war auch.
Es müsste auch mal sehr, so eine Sendung, lustig. so eine Kontraserie. Hello Deutschland.
Hello Deutschland, ja. Ja, stimmt.
Gibt's ja auch viele.
Ja, ja. Das wäre auch.
Die man begleiten könnte.
Also, ja, das ist schon.
Germany.
Ich finde das auch. Ich finde den Kontrast schön, weil manche stellen sich wirklich saublöd an und andere, wo man sich denkt, okay, das wird schwierig, die sind dann auf einmal wirklich sehr geschickt. Und das ist bewundernswert, also sich in so einem neuen Land, auch wenn, selbst wenn man die Sprache kann,
ja,
selbst wenn man gut Englisch kann, trotzdem sich da zurechtzufinden, das ist schon, und vor allem erfolgreich zu sein dann, das ist schon stark. Schon.
Ich bin nicht mal hier erfolgreich.
Das stimmt.
Nicht mal in meinem Heimatland.
Spretzatura.
Ich bin mehr Spretzer als du.
Und jetzt noch eine tolle Neuigkeit. Was machen wir jetzt dann gleich in einer Stunde?
Schlafkopfen.
Ja, das ist. Er ist schon richtig gut. Du bist schon ein guter Schüler.
Ich bin schon so ein richtiger Seppel.
Ja, so ein richtiger Seppel. Du brauchst noch so einen Hut?
Ja, ja, dann wird's richtig gut. Der erste Türke, der gut schlafkopfen kann.
Du bist ja kein richtiger Türke. Du bist ja nur ein halber Türke.
Das stimmt.
Du wechselst die Nationalität auch so, wie es gerade passt.
Ja, ich bin genderfluid. Ich eben nicht genderfluid, ich bin.
Türkenfluid.
Ich bin der Türkenfluid. Mal Türke, mal Deutsch.
Aber im Herzen deutscher als jeder Deutsche.
Ja, ja, ich bin sehr, 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 sehr deutsch.
Da sind wir schon beide eigentlich.
Ja.
Schon sehr, wie sagt man, so richtiger eigentlich so richtige Boomer.
Ja, es ist schon wirklich, das Spießertum ist eigentlich in mir drin. Manchmal hasse ich mich dafür selber. Da sind wir wieder beim Anfang.
Ja,
ja, ich habe so eine Persönlichkeitsstörung. Ich bin eigentlich super spießig, aber manchmal hasse ich meine eigene Spießigkeit. Und dann mache ich komplett das Gegenteil.
Dann hast du dich dafür noch mehr.
So, und dann bin ich so eine Woche komplett türkisch unterwegs, so komplett Freedom. Und dann geht's wieder in die andere Richtung. Das
warum
stimmt.
Warum ist die Türkei bei Olympia eigentlich so schlecht?
Ja, eigentlich auch eine Sport in Türkei ist, ja, weil das ist nix.
Österreich noch schlechter.
Ja. Also ich find's ja schon mal schade, weil Türkei und Sport, man muss sich das mal vorstellen. Türkei hat sehr viele Einwohner.
Ja, auch 80 Millionen, ne? Oder sogar mehr.
Hat sehr viel Wasser, also eigentlich so schwimmen und so, aber kaum ein Türke kann schwimmen, ich auch nicht. Wir haben Berge in der Türkei, auch ja, sogar Skigebiete.
Riesenland.
So, eigentlich haben wir alles, um eine krasse Sportnation zu sein, die auch ausgewogen in allen Bereichen gut ist. Was wir können?
Schießen.
Wir haben Gewichtheben, Gewichthebernation und wir haben Ringen. Der Rest?
Komisch eigentlich. Basketball, glaube ich, geht noch einige.
Volleyball
oder?
Der Frauen. Ja. Volleyballerinnen.
Basketball ist Türkei, glaube ich, auch nicht so schlecht, oder?
Aber sonst, da ist echt wenig.
Traurig.
Es gab früher eine 1500 Meter Läuferin, glaube ich, die hieß Syriye Ayhan. Die war geil, weil ich liebe es, wenn Sportler so gut sind, dass die keine Strategie mehr haben. So, weißt du, so einfach laufen. Die hatte, ihre Strategie war, ich laufe einfach sehr, sehr schnell und versuche damit ins Ziel zu kommen.
Ist ja auch nicht verkehrt.
Ich fand das immer geil, weil die ist einfach von vornherein einfach viel, viel schneller. Manchmal hat's funktioniert, manchmal wurde sie eingeholt, aber ich mag das. Einfach, ich laufe jetzt. Nicht so overengineeren. Wir sind immer so am overengineeren. Dazu letzter Punkt, ich habe heute zu viel geredet. Einmal im Jahr versuche ich ja immer was Außergewöhnliches zu machen. Und für, also Zugspitze hochlaufen, check, geschafft. Solche Dinge. Im nächsten Jahr werde ich mit meinen alten Schulfreunden die Alpe d'Huez Etappe machen. Von 2022.
Da wünsche ich euch schon mal viel.
Für alle, die Tour de France kennen, Alpe d'Huez, vielleicht für dich, das ist der Bergaufstieg.
Wie lange braucht man da als, also nicht als Tour de France Teilnehmer, sondern als
Ja, also diese Etappe, das waren irgendwie 160 Kilometer und ganz am Ende ist Alp d'Huez. Alp d'Huez ist ein Anstieg, durchschnittlicher Anstieg 10% über 12,9 oder 13,9 Kilometer, 21 Kurven.
Also ihr fahrt nur den Anstieg oder
nein,
das davor auch?
Das davor auch. Ja. So. Das ist legendär. Alp d'Huez ist.
Ich kenne mich mit Tour de France
das
wirklich.
Ist, nee. Ja, das ist der legendäre Anstieg. So, wo alle dann so super eng sind und nach oben und das ist richtig ekelhaft.
Habe ich bestimmt schon mal gesehen.
Aber. So, und das machen wir und ich habe von Fahrradsport, ich bin außer Form und ich habe von Fahrradsport keine Ahnung. Das ist richtig geil jetzt, weil ich gehe da jetzt rein, weil die Unterkunft ist gebucht.
Aha. Es ist, wo ist das genau?
In Briançon heißt die Stadt, da geht's los. Da
sagt mir sogar was, glaube ich.
Und dann geht's zu Alp d'Huez und es ist alles schon geplant. Mein Vater macht Technikerwagen. Also wir werden mit zwei dicken Autos hinfahren, so mit Sprintern.
Fährt euch dann noch über den Haufen.
Ein Auto wartet quasi schon bei Alp d'Huez, damit wenn wir dann, er fährt dann mit uns mit, also im Auto. Ich habe alles schon organisiert, weil jetzt musst du auch. Ja, es ist schon bezahlt.
Kasperletheater.
Und dann fährst du nach da oben und dann geht's wieder zurück ins Basecamp, dann verbringen wir da noch 2-3 Tage. Und ich habe jetzt so Bock drauf, weil ich muss jetzt ein Fahrrad kaufen, ich muss mich vorbereiten. Das habe ich noch nie gemacht. Aber am Ende ist es machbar, weil es ist noch Zeit da.
Ja, gut, ihr fahrt ja nicht auf, also du musst ja nur hochkommen.
Ja, aber man will es ja gut schaffen.
Ja, klar.
Ich glaube, die Etappe hat bei den Profis irgendwie so 4,5 Stunden gedauert oder so.
Also dann bei euch 9.
Ja, vermutlich. Ich habe so Bock.
Naja, ich hoffe, du überlebst.
Wenn jemand Tipps für ein Fahrrad hat, mit dem man das schafft und jetzt nicht 30.000 Euro kostet das Fahrrad.
Tipp E-Bike.
Nein, guck, da merkt man, du bist ein Idiot. Ein E-Bike.
Nein, ich bin ein Idiot, bist du, weil du ohne E-Bike fährst.
E-Bike-Akku reicht vielleicht 2 Stunden und dann musst du das Gewicht mitschleppen. Ja,
man muss doch erst am Ende einschalten. Ne? Kann man ein E-Bike nicht einfach so
ja, erstmal
ohne
E-Fahren? Ja, aber das ist ja sauschwer.
Ah, dann ja, am Akku. Ende würde ich da schön... Wird so. Ich kaufe mir einfach so ein Motorrad und fahre dann an euch vorbei.
Das wäre krass.
Ich werde vorbereitet sein.
Ich freue mich.
Bester Vorschlag diese Woche. Ich weiß immer noch nicht, ob Satire ist. Ich glaube nicht, von der Polizeigewerkschaft hast du es auch mitbekommen, dass man sein Messer abgeben soll und man bekommt dann ein Netflix-Abo gratis. Das war keine Satire, oder? Soweit ich das gesehen habe. Aber
ich hoffe, es war Satire, aber ich habe die Schlagzeile gelesen.
Ich glaube, es ist echt. Man hat zumindest was zu lachen.
Das ist so wie früher, weil meine Schwester war in der Schule immer ein bisschen schlechter als ich. Ich liebe meine Schwester, aber ich war immer in der Schule, so, ich bin immer durchgelaufen.
Weil du so intelligent bist. Sprezzatura.
Nein, weil ich ein Arschkriecher war. Und sie, wenn sie dann irgendwie von der 5 auf eine 3 ist, hat sie dafür was bekommen. Und ich habe mit meiner 1 nie was bekommen, weil es war ja normal. Dann habe ich mich immer beschwert, habe gesagt, muss ich erst kacke sein, um dann halt für Mittelmäßigkeit was zu bekommen. Ne? Weißt du, wir müssen vorher Leute abstechen, um dann ein Netflix-Abo zu bekommen. Ich muss voll zahlen, nichts abzugeben.
Das Netflix-Abo. Vor allem die meisten, die einen abstechen, haben wahrscheinlich schon ein Netflix-Abo.
So
das
nämlich.
Ist wahrscheinlich das Problem. Um sich Inspiration zu holen.
Gehackt.
So, Leute, jetzt wird's schmutzig, jetzt ist Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr folgt dem Kanal, abonniert den Podcast, lasst uns auch gerne 5 Sterne, eine gute Bewertung da und gerne Daumen nach oben kommentieren. Wir freuen uns und hören uns, sehen uns kommende Woche wieder. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.